Reportagen live on stage Nummer 8. Russlands verlorene Generation.
Von Nick Afanasyev.
Gelesen von Johanna Schwertfeger
und Vanessa Bert.
Frühling.
Wir brauchen Wasser, aber es ist teuer, am Berg zu bohren.
Deshalb hat Olga nach dem 5-Liter-Kanister gegriffen und sich auf den Weg gemacht über Schotter, über offenes Feld, einen Hang hinunter zum Fluss, wie sie den anderen Hausbewohnern gesagt hat.
Aber als sie ankommt, findet sie bloß ein dürres Rinnsal vor. Es reicht gerade so, um den Kanister halbwegs zu füllen. Sie schleppt das Wasser den Hang hoch, rutscht aus, flucht.
Eine halbe Stunde später ist sie zurück am Haus, verschwitzt, staubig.
Olga ist 35 Jahre alt. Bis zum russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2020 lebte die Russin in St. Petersburg, kämpfte für Menschenrechte, lief auf Demonstrationen mit, die von der Opposition organisiert wurden. Sie wurde dafür mehrfach verhaftet.
Als der Kreml mit Kriegsbeginn beschloss, den Angriff Spezialoperation zu nennen und kritische Berichte über die russische Armee mit bis zu 15 Jahren Haft zu bestrafen, hatte Olga genug. Über die Türkei floh sie nach Georgien, sowie Zehntausende andere Russinnen und Russen.
Sie dürfen ohne Visum ins Land einreisen. In der georgischen Hauptstadt Tbilisi trifft Olga auf ihre früheren Mitstreiter aus St. Petersburg. Sie sind alle Aktivisten, kennen sich seit Jahren.
In einer provisorischen Unterkunft für Geflüchtete beraten sie, wie es mit ihnen...
Angehörigen eines autoritär regierten Staates, der einen demokratischen Nachbarstaat angegriffen hat...
weitergehen soll. Sie einigen sich auf ein gemeinsames Wohnprojekt.
Zur Kerngruppe gehören neben Olga noch Nadja, Anastasia und ihr Partner Maxim. Als ein georgischer Freund ihnen ein baufälliges Haus mitten im Nirgendwo zur kostenfreien Nutzung anbietet, schlagen sie zu. Noch im März, keinen Monat nach Kriegsausbruch, ziehen die Exilanten ein.
Das Dorf, in dem sie ein neues Zuhause auf Zeit zu finden hoffen, besteht aus etwa 100 Häusern, die weit verstreut einen Hang hochklettern. Viele von ihnen sind kaum mehr als Ruinen. Eine Folge der wilden 90er.
Als Georgien sich von einer Sowjetrepublik mit Planwirtschaft zu einer Demokratie mit marktwirtschaftlichen Strukturen wandelte.
Was Menschen massenhaft in die Städte und manche in den Ruin trieb.
Die nächste asphaltierte Straße ist vom Haus der Exilanten eine gute Stunde zu Fuß entfernt.
Und von dort aus dauert es noch einmal eine Stunde, bis man mit dem Auto in Tbilisi ist. Aber ein eigenes Auto haben sie nicht.
Ihre Nachnamen sollen aus Sicherheitsgründen ebenso wenig genannt werden wie der Name des Dorfes.
Beim Einzug gleicht das Haus einem Gerippe. Nicht nur Wasser fehlt, sondern auch Fensterscheiben.
Und eine Heizung muss her, wenn man den kommenden Winter hier überleben will.
Der Rohbau hat 2 Stockwerke. Verbunden über eine schiefe Eisentreppe.
Die obere Etage ist in 3 Zimmer unterteilt.
Das Erdgeschoss besteht aus 2 Wirtschaftsräumen mit nur etwa 2 Meter niedrigen Decken.
Insgesamt misst die Wohnfläche vielleicht 90 Quadratmeter.
Der zum Haus gehörende Garten ist etwa 3-mal so groß.
Wer seine Notdurft verrichten will, muss das Plumpsklo benutzen, das oberhalb des Grundstückes liegt.
1. April 2022. Russische Soldaten ziehen sich aus dem Kiewer Vorort Butscha zurück.
Fotos von hingerichteten Zivilisten mit zusammengebundenen Händen gehen um die Welt.
Das Haus am Hang sendet ein erstes Lebenszeichen hinaus in die Welt.
Olga startet den Informationskanal Prisjev Ksovesti. Mehr als ein Laptop und mobiles Internet braucht die Aktivistin nicht.
Prisjev heißt sowohl Aufruf als auch Einberufung zum Militär. Es ist ein Aufruf ans Gewissen für all jene, die mit Waffen in der Hand in die Ukraine geschickt werden, ausgespielt in verschiedenen sozialen Netzwerken, aber vor allem im Messenger-Dienst Telegram.
Darin teilt Olga Informationen, wie der Kriegsdienst verweigert werden kann. In privaten Chats können sich Interessierte von Juristen beraten lassen. Als Olga Wasser vom Fluss holt, ist es bereits Mai. Ein warmer, trockener Tag. Im Garten hat sie Kürbisse, Tomaten und Paprika ausgesät, die sie nun mit Wasser überschüttet.
Sie schiebt die Ärmel ihres Hemds hoch Und dabei kommen daumengroße Zahlen zum Vorschein, die auf ihre Unterarme tätowiert sind. Die Telefonnummer ihres Anwalts.
Ja, wenn ich verhaftet worden bin, war ich nervös. Dann fiel sie mir manchmal nicht ein.
Während Olga das Gemüse gießt,
hämmert Anastasia im oberen Stockwerk aus herumliegenden Holzlatten ein Regal zusammen.
Also, wie wir hier den Winter überleben wollen, weiß ich bisher nicht.
Sagt sie beim Anblick der unverputzten Wände und schiefen Böden.
Anastasia ist eine resolut auftretende Mitdreißigerin mit langem Haar und kurzem Geduldsfaden.
Der reißt, wenn einer der Straßenköter ihre zimtfarbene Jagdhündin Koritza anfällt.
Verschwinde, du Mistvieh!
Brüllt Anastasia von oben, als eine von den Hausbewohnern Biber getaufte Promenadenmischung Koritza die Lefze blutig beißt.
Anastasia rennt hinunter, packt Biber am Nacken, zerrt ihn von ihrer Hündin fort. Als Koritza sich beruhigt hat, steigt Anastasia die Eisentreppe wieder hinauf und macht mit dem Holzregal weiter.
Abends bereitet Olga das Essen für alle zu. Sie ist keine geübte Handwerkerin, deshalb kocht sie.
Wir suchen uns hier alle unsere Aufgaben.
Olga schnippelt Paprika, Zucchini, Zwiebeln und stellt eine Pfanne auf den kleinen Gasherd. Dabei gerät der 5-Liter-Kanister in ihr Blickfeld. Fast leer.
Sie seufzt schwer.
Und bittet Maxim um Hilfe.
Maxim, Anastasias Partner, ist ratig und still. Er wirkt zäh. Er ist schon den ganzen Tag auf den Beinen, er ist müde. Trotzdem nickt er und zieht wieder los, um Wasser zu holen.
Es ist alles ein Kampf. Aber ich finde es wichtig, dass wir hier und nicht in Tbilisi sind. Nur so treiben wir die Mietpreise dort nicht hoch.
Ja, weil über 30.000 russische Geflüchtete sind allein in den ersten Wochen nach Kriegsbeginn in Georgien angekommen. Russisch ist in Tbilisi an jeder Straßenecke zu hören. Viele Einheimische nehmen die Neuankömmlinge als Kolonisatoren wahr.
So wollen die Hausbewohner ganz und gar nicht gesehen werden.
Während der Duft von gebratenem Gemüse die untere Etage füllt, erzählt Olga, wie froh sie darüber sei, dass das Haus nun so belebt ist.
Am Anfang war ich teilweise alleine hier und hatte Angst, überfallen und vergewaltigt zu werden. Ich dachte, ich kann hier nie einschlafen.
Aber sie habe unterschätzt, wie müde es mache, sich ständig zu fürchten, und sei irgendwann doch eingeschlafen.
Nach dem Abendessen sitzen die 4 Bewohner noch lange zusammen, rauchen selbstgedrehte und diskutieren, wie so oft, darüber, was sie hier eigentlich vorhaben.
Lange Satzgirlanden, durchsetzt von leisen Flüchen, hängen bald in der Luft.
Ein Zufluchtsort sollte das Haus sein.
Finden alle.
Aber wollen sie auch andere retten? Oder vor allem sich selbst? Werden sie nur therapeutisch Nägel in nackte Wände hauen?
Oder schaffen sie es auch, mit Hilfe des Internets gegen Putins Regime zu kämpfen?
Mit vielleicht noch größeren Projekten als Olgas Kanal für Kriegsdienstverweigerer.
Wollen sie in der Einöde eine kleine Utopie schaffen?
Oder doch vor allem gegen die Dystopie in ihrer Heimat kämpfen?
Sommer. In der Ukraine ist die Stadt Mariupol nach langer Belagerung an die russische Armee gefallen. In Russland werden letzte demokratische Strukturen zerschlagen.
Mit dem Haus geht's voran. Im Juni lassen die Hausbewohner schließlich nach Wasser bohren.
Die Aktivisten müssen selbst Hand anlegen, weil eine Pumpe feststeckt, das Geld aufgebraucht ist und noch immer kein Wasser fließt.
Maxim tauscht seine Lesebrille gegen eine Schutzbrille, steigt in die Grube hinab, kämpft mit einem Presslufthammer gegen den Fels.
Vergebens.
Die Nerven liegen blank.
Und nicht nur die Pumpe im Boden, sondern auch aktivistische Freunde stecken in Putins Reich weiterhin fest.
Wer in diesem Sommer, in diesem Kriegssommer durch St. Petersburg läuft, erlebt eine aufgekratzte Stadt.
Die Nächte sind hell, die Kneipen sind voll.
In den Straßen aber sind weder russische Flaggen noch Protestbanner zu sehen.
Ja, vielmehr scheint das Land den Krieg ausblenden zu wollen.
Es fällt leicht, die Nöte jener zu verstehen, die bei diesem Festakt der Ignoranz nicht mitfeiern wollen.
Eine Freundin der Hausbewohner, die noch in der Stadt festhängt, soll hier Mascha genannt werden. Sie kommt mit dem Fahrrad zum Treffpunkt am Marsfeld. Maschas Rucksack ist rosa. Sie selbst hat strohblondes Haar. Ihre Handgelenke sind
Zu dünn für Handschellen.
Erst kürzlich hat sie 2 Wochen in einer Arrestzelle verbracht, weil sie sich auf eine Demonstration wagte.
Mascha ist 23, führt eine Hilfsorganisation, die auf Techno-Raves Feiernden bei einer Drogenüberdosierung oder bei Fällen von Belästigungen hilft.
Sie spricht das Offensichtliche selbst aus.
Ich passe nicht in dieses Land. Seit Jahren fühle ich mich hier nicht mehr sicher.
Mascha erzählt, dass sie Panikattacken bekomme, wenn sie bei Demos unter Polizeiknüppel gerate. In den Arrestzellen glaubten ihr die Beamten oft nicht, dass sie Medikamente benötige, weil sie HIV-positiv sei.
Ein einziger Abfuck.
Während sie spricht, schaut sich Mascha immer wieder nervös um. Sie erzählt, dass sie, sobald es geht, ins Haus nach Georgien wolle. Aber sie habe kaum Geld und im Ausland keine Krankenversicherung.
Und ich habe 2 Katzen, ohne die gehe ich nicht.
An einem heißen Tag im August läuft Olga über einen Großmarkt in Tbilisi. Sie berichtet, die Pumpe pumpt, das Wasser fließt. Sie hoffen bald, mehr Gemüse ernten zu können. Noch aber muss ein Einkauf für Wochen halten. Schließlich kommt sie nur per Taxi zurück zum Haus, da kein Bus dorthin fährt.
In ihren dreckigen Schürzen bilden die Marktfrauen die Gegenwelt zum hippen Tbilisi. Mit seinen Cafés und Coworking Spaces in umgebauten Fabriken. Im Stadtzentrum unterziehen einige Bars russische Emigranten schriftlichen Gesinnungstests, bevor sie ihnen australisches Pale Ale ausschenken.
Auf dem Markt kauft Olga Kartoffeln und wird von einer Verkäuferin in dörflichem Russisch angeblafft, warum sie Russisch mit ihr spreche.
Ob sie aus der Ukraine sei.
Ich bin aus Russland, aber ich bin für die Ukraine.
Nach ihr kommt eine ältere Kundin dran, die ebenfalls auf Russisch bestellt.
Ja, die Verkäuferin beschwert sich wieder gestenreich.
Die Kundin schreit sie zusammen, was ihr denn einfalle, sie sei Armenierin und wohne seit ihrer Geburt in Tbilisi.
Im Taxi? Raus aufs Land erzählt Olga, dass das Hausprojekt nun Anti-Kriegs-Hub heiße.
Oder einfach Hub. Der Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet Mittelpunkt. Eine zentrale Anlaufstelle für Kriegsgegner.
Als der Taxifahrer von der Fernstraße abbiegt, beschwert er sich, dass die Schotterpiste den Unterboden seines Wagens ruiniere.
Er wolle mehr Geld.
Olga überredet ihn, gegen einen kleinen Aufpreis weiterzufahren.
Er flucht über dreiste Russen.
Willigt aber mürrisch ein.
Aus dem Haus sind mittlerweile 2 geworden. Alles mit Erlaubnis des Besitzers natürlich.
Wir klauen nicht einmal morsches Holz aus Bauruinen. Als Russen erlauben wir uns in Georgien gar nichts.
Mit eingesetzten Fensterscheiben, ranzigen Sofas und selbstgezimmerten Tischen und Regalen wirkt das Kernhaus viel wohnlicher als noch im Frühling.
Das neue Gebäude verfügt über einen Panoramablick den Hang hinab und aus Europaletten improvisierte Möbel. Auf einer Kommode prangt ein Aufkleber.
The only good system is a sound system.
Am Weg oberhalb des Hauses schraubt Nadja an einem Motorroller herum. Sie hält einen Schraubenschlüssel, verzieht das Gesicht.
Ich weiß nicht, warum er nicht fährt.
Nadja schaut ihr verhindertes Gefährt an, blickt dann zum Haus.
Ich habe gedacht, ich helfe ihr mit, die Regierung in Moskau zu stürzen, aber ich habe die Stromleitung ins Nebenhaus verlegt. Das ist ja auch schon was.
Olga ist durch die Welt gezogen, hat in besetzten Häusern und selbstverwalteten Gemeinschaften gelebt. Aber dieses Haus verlangt ihr alles ab.
Und jetzt ist es wichtig, die Häuser fit für den Winter zu machen. Noch immer fehlen Heizungen.
Auch Anastasia fehlt. Im Frühling hat sie die Arbeiten am Haus noch angeleitet. Sie sei in ihrem Zimmer. Ihr gehe es nicht so gut. Als sie doch rauskommt, schwebt sie geistgleich die Treppe hinunter und setzt sich etwas abseits unter einen Apfelbaum.
Ich habe eine negative Phase. Das hier hört nie auf. Ich meine, diese Arbeit hat mir lange einen Sinn gegeben, aber
irgendwann sei alle Kraft für Reparaturen und Alltagsbewältigung draufgegangen.
Ich kriege für mich einfach nicht mehr beantwortet, wie ich Putins Diktatur bekämpfe, wenn ich hier eine Außendusche baue.
Am Abend sitzt Olga vor ihrem Laptop und verfasst Beiträge für ihren Informationskanal für Kriegsdienstverweigerer. Er habe sich mittlerweile zu einer Anlaufstelle für alle entwickelt, die nicht kämpfen und töten wollen. Auch die anderen Hausbewohnerinnen machen mit, schreiben Texte, beraten, koordinieren. Eine Schotterpiste weiter. Den Exilanten schräg gegenüber wohnt Lilia Bebo. Sie ist 93 oder 97 Jahre alt. So genau weiß sie das nicht mehr.
Sie ist die älteste Bewohnerin des Dorfes.
Um sie treffen zu können, braucht man eine laute Stimme. Lilia Bebo lebt in einem dreistöckigen Haus hinter hohen Mauern. Sie hört schlecht.
Komm! Komm!
Öffnet sie schließlich die Tür und lädt zum Kaffee ein. Die Zeit hat ihren Rücken gekrümmt und ihre Haare gegraut.
Trotzdem bewältigt sie ihren Alltag allein.
Als wäre der Besucher schon immer da gewesen, sprudelt es aus Lilia Bebo heraus.
Sie habe in einem Kommissionsladen gearbeitet, in dem die Menschen ihre Habseligkeiten abgeben konnten, damit der Laden diese verkauft für einen Anteil am Erlös. Ihr Mann habe als Fahrer gearbeitet. Er habe das Haus gebaut.
Er sei schließlich an selbstgebranntem Schnaps gestorben.
Sie bekomme 400 Lari Rente.
Etwa 140 Euro.
Das ist ja viel.
Und die jungen Russinnen und Russen, die ins Dorf gezogen sind?
Also ich schätze es schon, dass sie besuchen kämen, aber sie seien so laut, außerdem tätowiert. Das sind doch keine Huren, oder?
Sie lässt sich beruhigen, nur um zu verkünden,
dass sie Jungs sowieso lieber möge als Mädchen. Außer diesen einen Jungen, also eigentlich Mann, der immer zu ihr komme, ihren Schnaps austrinke, bei ihr seinen Rausch ausschlafe und sie dann sich dann wieder verziehe.
Ein Georgier aus dem Dorf.
Zum Teufel habe ich ihn geschickt. Was sollen denn die Leute denken? Ich bin eine anständige Frau.
Als es am Außenzaun rumpelt, ist es nicht der Übeltäter, der sich Zutritt zu verschaffen versucht, sondern ein Nachbar um die 60. Er begrüßt Lilia Bebo mit Küsschen links, Küsschen rechts.
Sie strahlt über das ganze Gesicht.
Bringt ihr Gebäck, wünscht gute Gesundheit. Er stellt sich als Gela vor. Er habe auch schon mit den russischen Exilanten zu tun gehabt. Und zuletzt habe er von einem Dorfbewohner gehört, dass sie ihren Müll nicht ordentlich entsorgt hätten.
Also wenn die hier Mist bauen oder ein Feuer ausbricht, schmeißen wir die raus.
Als er geht, sagt Lilia Bebo:
Ich mag den nicht. Er ist Chef der Schmerbäuchigen. Auch von diesem Säufer, der hier immer herkommt. Aber er küsst mich zur Begrüßung auf die Wange.
Die georgischen Nachbarn scheinen die anfängliche Scheu überwunden zu haben. Immer häufiger kommen sie zum Haus.
Die meisten fragen zunächst nach dem Hausherrn. Also nach Maskin. Weil er der einzige Mann ist, der dauerhaft im Hub wohnt. Sie wollen reden, einen Tee trinken oder einfach schauen, was die ungewöhnlichen Nachbarn so treiben.
Am häufigsten taucht Gela auf, wobei es schwer zu verstehen ist, ob er die Neuen willkommen heißt.
Sie verflucht.
Oder einen Weg gefunden hat, beides zu verbinden.
Im Hub wird erzählt, Gela sei Kriegsveteran.
Im Dorf sei er so etwas wie der inoffizielle Chef.
Ja, weil ein offizieller fehle.
Zuletzt hat ein Russe in Tbilisi ein Restaurant aufgemacht, in dem ein Georgier, der in der Landessprache bestellen wollte, nicht bedient wurde.
Wenn ich so etwas höre, wünsche ich mir alle Russen weg. Auch die im Haus.
Er atmet durch, als würde er überlegen, ob er zum Kern des Dilemmas vordringen soll oder nicht.
Die haben Tattoos. Weißt du? Ein Mensch darf sich nicht bemalen. Dein Körper gehört dir nicht. Er gehört Gott.
Gela zeigt nach oben, wo die erbarmungslose Sonne prangt.
Er ist nicht dort. Gott ist in allem drin. In mir, in dir, auch in denen. Die sollen nach Russland gehen und dort gegen Putin kämpfen. Wenn sie mit Gott sind, werden sie siegen.
Es gehört zur absurden Realität in diesem Dorf, dass hier Menschen mit progressiven Ansichten aus einem autoritären Land auf autoritär denkende Menschen aus einem demokratischen Land treffen.
Im Dorf wohnen viele Veteranen, nicht nur der Sezessionskriege der 90er Jahre, sondern auch des Fünftagekrieges von 2008, als russische Truppen ihre Vorherrschaft zementierten.
Seither heißt es in Georgien, Russland halte 20% des Landes besetzt.
Krieg, immer nur Krieg. In Georgien klingt die Ansicht, dass die Welt gerade erst eine lange Friedenszeit hinter sich habe, ein schlechter Scherz.
Musik. Obwohl die Sommerhitze drückt und ermattet, erlauben sich die Exilanten nur am Wochenende mal eine Wanderung durch die Natur. Der Kanal für Kriegsdienstverweigerer.
Reparaturen am Haus, der Garten. Ja,
sie füllen ihre Tage aus.
Es gibt immer was zu tun.
Es gibt immer was zu tun. Nadja hat früher als Programmiererin gearbeitet. Sie hat noch Ersparnisse aus dieser Lebensphase.
Davon zehrt sie.
Nadjas Eltern teilen ihre oppositionelle Einstellung.
Sie ist die Einzige im Haus, die dieses Glück hat. Ansonsten ist es frappant, wie sehr sich die Ansichten ähneln.
Ob die Eltern nun in Moskau, auf dem Land oder im fernen Osten wohnen, der Vater ist für den Krieg, die Mutter apolitisch oder dagegen, aber nicht in der Lage, sich durchzusetzen.
Im schwach ausgeprägten russischen Friedenswillen fällt die weibliche Dominanz auf.
Wer in den Hub kommt, beginnt nach einigen Tagen die Realität da draußen nur gedimmt wahrzunehmen. Obwohl das Internet funktioniert und die Nachrichten aus dem Krieg bis zu den Bewohnern durchdringen, sind alle von der Arbeit am Informationskanal, am Garten und Haus so eingenommen, dass sie abends nur noch müde ins Bett fallen.
Dieses Leben zehrt aus. Zerstreuung gibt es kaum.
Und dann kommt endlich Mascha aus Petersburg im Hub an.
Hat alles geklappt. Sie hat ihre beiden Katzen dabei, sonst nicht allzu viel.
Olga und die anderen sind erleichtert. Mascha ist die Letzte aus ihrem inneren Kreis, die sie rauskriegen wollten.
Ja, die Ausreise aus Russland ähnelt für Angehörige der Opposition mittlerweile einem Gefängnisausbruch. Aber da viele hier schon eine Zelle von innen gesehen haben, wissen sie, dass die schwersten Aufgaben in Freiheit warten.
Herbst. Im September überschlagen sich in der Ukraine die Ereignisse. Zunächst gelingt den ukrainischen Streitkräften bei Kharkiv eine überraschende Gegenoffensive. Sie erobern große Landstriche zurück. Wieder kommen zahlreiche Kriegsverbrechen russischer Truppen ans Licht. Als Reaktion darauf verkündet Moskau nach Scheinreferenten die Annexion von 4 ukrainischen Verwaltungsgebieten sowie eine Teilmobilmachung, bei der 300.000 neue Soldaten für den Krieg aufgeboten werden sollen. Daraufhin verlassen junge Männer, die nicht eingezogen werden wollen, in Massen das Land. Einige kommen zeitweise im Hub unter. Der Telegram-Kanal Aufruf ans Gewissen erreicht statt einiger tausend Menschen jetzt teilweise Hunderttausende.
Gebetsmühlenartig wiederholen Olga und die anderen, wie wichtig es sei, sich gar nicht erst bei der örtlichen Militärbehörde zu melden. Denn wer seinen Einberufungsbefehl erhalten hat, muss mit jahrelanger Haft oder Schlimmerem rechnen, wenn er sich dann doch widersetzt. Sie erzählt, dass sie ausgelaugt sei und eine Luftveränderung brauche. Sie überlegt, im Winter nach Armenien zu gehen.
Hat sie keine Sorge, dass der Hub ohne sie zusammenbricht?
Nein. Es wird weitergehen.
Im November befreit die Ukraine Cherson. Es ist ihr bisher wichtigster Erfolg in diesem Krieg. Im Donbass gehen die Kämpfe weiter. In Russland wird mit Ilja Jaschin, der letzte prominente Kritiker des Kremls, der im Land geblieben ist, in einem Schauprozess zu 8,5 Jahren Lagerhaft verurteilt. Winter. Die armenische Kapitale gibt sich entspannt, was angesichts der politisch aufgeregten Zeit erstaunt. Erst 2018 fegte die samtene Revolution postsowjetische Eliten hinfort, die den Aufbruch des Landes mit alten Denkmustern und Korruptionsnetzen erstickt hatten. 2 Jahre später griff Erzrivale Aserbaidschan an und eroberte Teile der zwischen den beiden Staaten umstrittenen Regionen Nagorno-Karabach. Seither attackiert die reiche Öldiktatur immer wieder Grenzdörfer und lässt ihr überlegenes Militär auffahren. Russische Friedenstruppen sollen Armenien beschützen, doch die bleiben so passiv, dass immer lauter die Frage erklingt, ob sie nicht mehr tun können oder wollen.
Olga hat ihren Plan umgesetzt und ist ins südliche Nachbarland Georgiens gegangen. Ihr sagt die Atmosphäre in Erevan zu. Und ihre Wohnsituation dort. Mit richtiger Heizung.
In Erevan fällt sogleich auf, wie warmherzig Olga aufgenommen wird, als sie über einen Markt streift.
Armeniens Hauptstadt erinnert an eine russische Kleinstadt der Nullerjahre, als die Bürgersteige rissig waren und alle Probleme ungelöst. Aber das schon irgendwie in Ordnung.
Fühlt sich, wer entwurzelt ist, unterwegs vielleicht besser als an einem festen Ort, der einem doch nicht zur Heimat wird?
Es ist sicher auch erträglicher, nicht immer den Staatsfeind zu geben, sondern einfach mal auch auf einem Markt einzukaufen, ohne angefeindet zu werden oder sich rechtfertigen zu müssen.
Olga, die in ihrer Heimat zu einer politischen Minderheit gehört, genießt es, mal mit dem Strom zu schwimmen, so wie sie es in Armenien kann.
Und vermutlich sind manche Menschen auch einfach besser darin, ein Haus zu bauen, als es dauerhaft zu bewohnen.
Im Aufruf ans Gewissen erscheint in diesen Tagen ein Post, der mit diesen Zeilen beginnt. Keinen Vertrag abschließen. Nicht glauben, dass es nicht in den Krieg geht. Nicht den Einschüchterungen der Militärbehörde nachgeben. Nichts unterschreiben, womit du nicht einverstanden bist. Keine Angst haben, Fragen zu stellen. In der Ukraine friert in diesem Winter fast das ganze Land, weil Russland Kraftwerke und andere zivile Infrastruktur mit Raketen beschießt.
Im Hub, diesem Haus im georgischen Nirgendwo, da scheint in diesem Dezember die Zeit wie eingefroren. Im Haupthaus, da stehen Heizstrahler. Am Ofen im Erdgeschoss wärmen sich Mascha und Vassili, die beiden einzigen, die gerade da sind.
Die anderen sind alle ausgeflogen. Maskim verreist, Nadja in Tbilisi.
Der in sich gekehrte Vassili ist mit der Welle junger Männer nach Georgien geschwappt, die im Herbst aus Russland vor der Mobilmachung flohen.
Maschas Katzen bewohnen jetzt das obere Stockwerk. Ihren Tieren gehe es gut, ihr selbst auch.
Sie genießt die Stille hier, den Schnee.
Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Mein Horizont beträgt immer nur ein paar Tage.
Irgendwann fällt die Wasserpumpe aus.
Vassili und Mascha tauen Eis aus einer Metallwanne vor dem Haus auf und kochen es ab.
Bevor sie abends eine Serie schauen, in der es um Charaktere geht, die vor Schwierigkeiten zumeist davonlaufen,
checkt er sein Handy.
Ich habe ein humanitäres Visum für Deutschland bekommen.
Mascha fragt, warum er das beantragt habe.
Als er aus Russland weg wollte, habe er nach jedem Strohhalm gegriffen. Er sieht aber nicht glücklich aus.
Auch Mascha wirkt konsterniert.
Ich will nicht drüber nachdenken, ob ich das Visum nutze.
Ja, denk nicht drüber nach.
Bald flimmern im Haus bunte Bilder über den Laptop, während draußen tiefste georgische Nacht aufzieht.
So wie Mascha und Vassili im Hub in den Tag hineinleben. Wenig reden, viel in die Ferne starren. Könnten sie jedes Alter haben. In jedem Land sein. Jegliche Meinung über Bord geworfen haben. Vielleicht befreit diese verlorene russische Generation nicht so sehr, wie aus allen Zusammenhängen auszusteigen.
Guten Abend, sehr verehrtes Publikum. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Abend, wo es um diesen Krieg geht, der uns seit über einem Jahr beschäftigt. Vorerst möchte ich mich noch einmal bedanken. Dieses Magazin hier kommt wirklich erst nächste Woche raus und für einmal war die szenische Inszenierung schneller als der Drucker. Johanna, Loretta und Vanessa haben tolle Arbeit geleistet und diesen Text inszeniert. Vielen Dank für diese dreidimensionale Darstellung eines Printtextes, war wirklich toll. Ich freue mich, dass ich Polina Petuschkova begrüßen darf. Sie wird in der nächsten guten halben Stunde uns versuchen, einen Einblick zu geben in das, was wir hier gerade erlebt und gehört haben. Polina Petuschkova ist eine Russin, die vor 15 Jahren nach Frankreich zog und dort studiert hat, anschließend in die Schweiz kam, zuerst im Finanzsektor gearbeitet hat. Dann hat sie irgendwie mit diesen Geldflüssen Probleme bekommen. Welche wissen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall hat sie sich umorientiert und umentschieden und neu ausgebildet zur Eventmanagerin und ist heute Zirkuschef, Co-Chef, genau, Zirkuskopf in Zürich. Herzlich willkommen, Polina Petuschkova.
Guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
Frau Petuschkova, ich habe Ihnen den Text ja vorab geschickt, Sie konnten ihn schon lesen. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie von Ihren Landsmännern und Frauen in Georgien in diesem Kontext gelesen haben? Wollten Sie sich auch gerade dorthin versetzen oder haben Sie gedacht, oh Gott, was machen die dort?
Ich habe zuerst gedacht, wie lange werden wir sprechen, weil ich habe so viele Themen im Kopf, die ich dann erzählen möchte. Und mir geht es einfach, es ist, ja, irgendwie, wie werden Menschen machtlos oder wie werden Menschen irgendwie auch verloren, wenn sie nicht wissen, was sie machen können. Oder wenn sie versuchen, etwas zu machen und dann werden teilweise irgendwie im Alltag versauft, also runtergeschwommen und man versucht mit kleinen Sachen die Situation zu verändern und hat das Gefühl, man kann gar nichts eigentlich verändern. Und was macht man damit?
Man hat ein Ohnmachtsgefühl, dass man nichts verändern kann. Sie haben diesem Ohnmachtsgefühl versucht, etwas entgegenzusetzen und haben einen Verein mitgegründet, dieser Verein Russland mit Zukunft. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, zu dieser Vereinsgründung? Wer sind Ihre Vereinsmitglieder? Und was tun Sie genau?
Angefangen hat es vor 2 Jahren, nicht vor einem Jahr mit dem Krieg, sondern als Alexej Nawalny zurück nach Russland gegangen ist von Deutschland und verhaftet wurde. Und da ist ganz viele Aktionen und Demos, Kundgebungen auf der ganzen Welt eigentlich entstanden. Leute haben versucht, einfach zur russischen Botschaft in verschiedenen Ländern zu gehen. Und Demos zu machen einfach. Und ich habe dann gesucht, selber zu finden.
Entschuldigung, was war der Auslöser für diese Demos vor dem Krieg, ein Jahr vor dem Krieg?
Im August 21 wurde, 2020 wurde Alexej Nawalny vergiftet und fast umgebracht. Und er wurde dann nach Deutschland gebracht, ins Spital und 5 Monate im Spital gebracht. Und er hat entschieden, zurück nach Russland zu gehen, weil er kommt von diesem Land und er wollte nicht ausfliehen. Und in dem Moment, als er zurückgekommen ist und verhaftet wurde, dann sind viele Leute da auf die Straße gegangen, sowohl in Russland als im Ausland.
Jetzt bevor wir noch zu Ihrem Verein kommen, würde ich jetzt noch ein bisschen zurückgehen. Es gab ja seit eigentlich dem Einmarsch in die Krim oder der Annektierung der Krim und der östlichen Teile der Ukraine 2014 immer wieder solche Vergiftungen von berühmten Russen im Ausland, von Verhaftungen von Oppositionellen. Nawalny kam immer wieder, war ein Thema, die Bewegung war mal stärker, mal schwächer. Warum ist gerade im Sommer vor dem Krieg diese Vergiftung und dann eben Inhaftierung so ein Auslöser gewesen, dass viele Russen offenbar gesagt haben, jetzt ist genug, jetzt wollen wir gehen?
Ich glaube, Nawalny ist auch ein Bild für russische Bevölkerung, von der oppositionelle russische Bevölkerung und das ist irgendwie der letzte Tropfen, der dann, wenn er verhaftet oder vergiftet, getötet wird, dann kommen Leute auf die Straße. Es ist nicht nur vor 2 Jahren passiert, es ist immer wieder, also die Proteste von 2011, 2012, das waren noch größere Proteste eigentlich und dann ist es einfach mit der Zeit im Verlauf von 10 Jahren, die Schrauben sind stärker angeschraubt wurden und dann war es schwieriger und schwieriger, einfach auf die Straßen zu gehen und Leute haben mehr und mehr Angst bekommen.
Und dann haben Sie letzten Sommer, also vor dem Krieg, haben Sie dann mit Ihren russischen Freunden und Ihrem Netzwerk beschlossen, so, jetzt ist genug. Jetzt gründen wir diesen Verein und gehen auch auf die Straße.
Nein, ich hatte eigentlich bis vor 2 Jahren sehr wenig Kontakt mit Russen in der Schweiz. Und es ist einfach so entstanden, ich war vor meinem Computer und gelesen, was passiert und habe gesehen, es gibt Demos überall. Ich gehe dann zur Botschaft einfach. Und da habe ich ein paar Leute getroffen und habe festgestellt, ja, in Zürich gibt es nichts. Ich wohne in Zürich, ich habe das Wissen, wie man Veranstaltungen organisiert einfach von dem Zirkusknopf. Und dann habe ich gedacht, okay, dann hole ich eine Bewilligung, dann machen wir eine Demo in Zürich auch.
Und das war wann, diese erste Demo in Zürich?
Das war Ende Januar 2021, das waren noch Corona-Maßnahmen, da waren wir 10 Leute am Paradeplatz mit Masken. Gleichzeitig sind Corona-Gegner vorbeigelaufen in einer großen Gruppe mit großem Polizeieinsatz und wir standen mit unseren Schildern.
Und was stand auf den Schildern?
Gegen Putin, Freiheit für Nawalny, Freiheit für die politischen Gefangenen.
Und jetzt sind Sie unerfahren, eine Zirkusmanagerin, die mit 10 Leuten im Januar und Corona-Maske dort steht, auf dem Paradeplatz und sagt Freiheit für Nawalny und gegen Putin. Hatten Sie nicht Angst?
Damals, jetzt. Also damals, ich war froh, ich hatte die Maske. Und dann... Und dann, wenn die Journalisten gekommen sind, also das war eine Journalistin, die ist auch Russin und sie ist noch immer bei uns und auch im Verein jetzt unterstützt und schreibt ziemlich viele Artikel über uns. Und da war ich froh, dass ich eine Maske habe, dass man kann mich nicht erkennen. Und dann mit der Zeit, als wir mehr und mehr Demos organisiert haben, dann kommen Journalisten und Masken waren dann irgendwann weg. Und dann war die große Frage, ja, wer macht das? Wer wird mit den Journalisten sprechen? Und wenn man Angst hat und wenn man etwas verändern möchte. Es war für mich ein großer Prozess, das einfach langsam abzugeben und dann mir die Frage zu stellen, wer macht das, wenn ich das nicht mache.
Sie haben es mittlerweile mehrere Male gemacht. Wie groß sind jetzt die Demos, wenn Sie wieder mal auf die Straße gehen und wie viele Leute kommen da?
Die größte haben wir, 21 haben wir im April große Demo organisiert, das waren so etwa 200 Leute, für uns das ist schon groß. Und nach dem Anfang des Krieges in der Ukraine jetzt, letztes Jahr war auch im Mai irgendwie 300 Leute.
Und gehen Sie jetzt weiter vor mit Demos in der Schweiz? Ich meine, der Krieg dauert und dauert und man hat keine Ahnung, wie lange das noch dauert. Planen Sie einfach die nächste Demo oder haben Sie andere Ziele, konkretere Maßnahmen, die Sie mit Ihrem Verein aushecken?
Angefangen haben wir mit irgendwie vor 2 Jahren, das war 3 Demos nacheinander, das war irgendwie 2 Monate später noch eine Demo. Und nach dem Anfang des Krieges haben wir jede Woche eine Demo organisiert, den ganzen Frühling. Und das waren zwischen 15 und 70 Leute vielleicht, die dann gekommen jeweils sind. Und irgendwann haben wir immer wieder diskutiert, müssen wir die Demos weitermachen? Was bringt das überhaupt? Was können wir mit Demos verändern? Okay, Leute haben uns gehört und was weiter? Und da habe ich gemerkt, das war ein sehr wichtiger Treffpunkt einfach für die Russinnen und Russen, die in der Schweiz sind oder neu kommen oder die überhaupt nicht wissen, was sie machen können. Und jedes Mal waren neue Leute, die sich einfach getroffen haben und gemerkt, ah, okay, es gibt andere Leute, die wie ich denken. Und klar, mit der Zeit ist jetzt, machen wir nicht so viele Demos, weil Leute, sie verstehen nicht, was das bringt. Und dann zu große, wenn etwas Großes passiert oder jetzt einjähriges Jubiläum vom Krieg, das haben wir auch eine Demo organisiert und nächste wissen wir nicht, wie wir machen. Aber wir haben ganz viele andere Aktivitäten, die laufen und es ist einerseits die Arbeit mit diesen Menschen, die aus Russland kommen und etwas machen möchten und Hilfe zum Beispiel Menschen, die aus Russland fliehen möchten oder hierher kommen und nicht bleiben können, weil sie haben kein Visum oder das Visum wird nicht erteilt, weil es gibt keinen Status S für die Leute aus Russland. Wir sind also nach der Gründung des Vereins sind wir dann in Kontakt mit PolitikerInnen in der Schweiz gekommen, waren auch schon zweimal ins Parlament eingeladen, um verschiedene Parteien zu treffen und diskutieren. Wir merken einfach, dass Leute einfach nicht wissen, was überhaupt passiert und was man machen kann. Und dann sie kommen auf uns und sagen, ja, erzählt uns einfach, was können wir von hier machen? Wie können wir euch auch unterstützen? Weil es ist wichtig, Leute aus der Ukraine zu unterstützen. Aber wir möchten euch auch unterstützen. Was ich unglaublich schätze, weil es ist, ich glaube, ohne diese Unterstützung wird es einfach nicht funktionieren.
Jetzt, wenn man seit einem Jahr all diese Berichterstattung rund um den Krieg liest, eine Frage stelle ich fest, die immer wieder auftaucht und die auch viele Leute beschäftigt. Warum und alles in der Welt ist es nicht möglich, dass es in diesem Moskau, in diesem Russland eine Bewegung gibt, die ähnlich denkt wie Sie, wie die meisten Menschen im Westen und sich gegen den Kreml auflehnt? Wieso gehen die Jungen nicht noch mehr auf die Straße? Wir können es schon erahnen, es ist nicht so ungefährlich. Aber wieso, wir haben es auch im Text gehört, in St. Petersburg feiern in den Cafés die Leute, als wäre alles ganz normal oder tun so, als wäre alles ganz normal. Wo ist diese Widerstandsbewegung in Russland selber?
Ja, ich glaube, wenn man denkt, dass wenn man mit einem weißen Blatt Papier auf die Straße geht und dann verhaftet wird, dann bekommt schon man ein bisschen Angst, das irgendwas zu machen. Und wenn es gibt so sehr, wie soll ich sagen, bildhafte Prozesse von einigen AktivistInnen, die eine, es kommt mir immer wieder im Sinn, weil es passiert jetzt gerade, eine Frau hat Preisschilder in Läden einfach gewechselt. Anstatt Preise hat sie dann geschrieben, irgendwas über den Krieg. Und jetzt wird sie verurteilt ins Gefängnis geschickt. Für irgendwie 3-5 Schilder, die dann sie gewechselt hat. Ja.
Bei den AktivistInnen im Text merkt man ja, die sind ziemlich routiniert mit Gefängnis. Die eine hat die Nummer des Anwalts tätowiert auf dem Arm. Die andere sagt lakonisch, dass ihre Handgelenke zu klein sind für Handschellen. Heute habe ich in einer Geschichte gelesen, dass ein Journalist ständig ein Pyjama mit sich trägt, weil die russischen Gefängnisse das nicht liefern. Und wenn er dann verhaftet wird, hätte er dann schon sein Pyjama dabei. Und ist das wirklich so? Geht man so locker um mit ist es so eine Sache, ins Gefängnis zu kommen, wo man einfach damit rechnet, das ist so wie ein Kollateralschaden, wenn man jetzt wirklich aktivistisch unterwegs ist?
Ja, wenn man wirklich aktivistisch unterwegs ist in Russland, rechnet man ziemlich schnell damit, dass man ins Gefängnis kommt.
Das eine ist, ins Gefängnis zu kommen, das andere ist, dort dann eben auch schlecht behandelt zu werden. Wie ist denn das sichergestellt, dass da irgendwelche Menschenrechte gewährleistet sind? Da kann ja niemand hinschauen in diese russischen Gefängnisse.
Es ist nicht sichergestellt. Man kann ein bisschen die Berichte über die Situation von Nawalny lesen, in welchen Konditionen er lebte. Und da ist es irgendwie 5 Quadratmeter auf dem Betonboden mit einem Metalltisch angeschraubt an die Wand und Metallbett angeschraubt an den Wand, den dann für den Tag von irgendwie 7 am Morgen bis, weiß nicht, 10 am Abend wahrscheinlich weggenommen wird. Und man kann, also man ist im 5 Quadratmeter Beton einfach ständig am Leben. Und das ist die wieder bildhafte Situation von einem Mensch, aber die russischen Gefängnisse, das ist kein Vergleich zu, also ich war nicht im Gefängnis, weder in der Schweiz noch in Russland, ich kann es nicht vergleichen, aber von dem, was man schon liest, ist es genug, um irgendwie Angst zu bekommen für sich selber.
Jetzt das eine sind die Gefängnisse, das andere ist Russland als Gefängnis. Wir haben gehört, bei der Mobilmachung im Herbst sind rund 300.000 Russen sind geflohen, also nicht nur Georgien, sondern alle Nachbarstaaten. Und gleichzeitig sind doppelt so viele an die Front beordert worden. Würden Sie sagen, von diesen Leuten, die an die Front gingen, gibt es da tatsächlich diese nicht Putin-treuen 20-jährigen Soldaten, aber Soldaten und junge Männer, die nicht wirklich genau wissen, was sie da tun und wohin sie da gehen? Oder ist das Bewusstsein, was da passiert, mittlerweile in ganz Russland durchgedrungen?
Ich glaube, am Ende waren viele Leute, die in der Armee waren, gar nicht bewusst, wohin sie geschickt werden. Sie waren einfach Militärdienst am Machen und dann plötzlich waren sie in der Ukraine, ohne zu wissen, dass es überhaupt Ukraine ist. Und mit der Zeit, ich glaube, es ist vielen Leuten bewusst, was da in der Ukraine passiert. Die Frage, inwiefern sind Menschen brainwashed, inwiefern sie dann wissen, was sie überhaupt machen können, dass sie Dienst verweigern können, dass sie zur Armee nicht gehen können. Solche Telegram-Kanäle, es ist sehr, sehr wichtig, die Information zu verbreiten, Leuten zu erklären, was sie machen können. Weil Menschen kennen einfach nicht mal die Rechte.
Und wie sehr gebrainwashed ist ein junger Russe? Wie haben Sie das erlebt in Ihrer Jugend? Da gab es ja wahrscheinlich auch nur Staatsfernsehen. Oder war Sie schon von frühester Jugend einer dieser Oppositionellen in Moskau und St. Petersburg, die andere Informationskanäle konsumiert haben?
Bei mir mit der ganzen Opposition Gedanken mindestens hat es angefangen eigentlich in der Schweiz. Als ich hierher gekommen bin und dann, ich habe gemerkt, dass Leute viermal im Jahr abstimmen gehen und dass ständig Leute über die Politik am Sprechen und ich bin so aufgewachsen, dass Politik ist für die Menschen, die sehr irgendwie fast heilig sind, dass sie irgendwelche spezielle Ausbildung bekommen haben. Sie können nicht wirklich denken. Also normale Menschen können nicht auf diesem Niveau denken. Und bei mir in der Familie, das war Fernsehen, war ständig am Laufen in allen Zimmern. Und man sprach nicht wirklich, also über Politik haben wir nie gesprochen.
Ich weiß von vielen russischen Journalistinnen und Journalisten aus unserem Netzwerk, die gegangen sind und die haben mir dann erzählt, dass sie die Diskussion innerhalb der Familie, das ging nicht, weil die Eltern eben ein anderes Ex-Sowjetunion-Bild haben und nicht verstehen, was jetzt da falsch sein soll an dieser aktuellen Politik und die Journalisten dann einfach mit der Familie brechen mussten. Also das scheint offenbar viel vorzukommen. Wenn Sie vergleichen die Situation in Georgien, die wir im Text gehört haben, wo geht es noch in anderen Ländern ähnlich zu und her, also Armenien, Aserbaidschan, sind dort noch mehrere Exilrussen und sind Sie mit denen vernetzt?
Wenn die Frage ist, wohin Leute geflogen sind, ist vor allem natürlich in die Länder, wo man kein Visum braucht und wo man entweder einfach mit dem russischen Pass ohne Reisepass oder einfach mit dem Reisepass, aber ohne Visum gehen kann. Armenien, Georgien, Kasachstan, ganz viele Leute, baltische Länder. Ich weiß nicht, ob man da Visum braucht, aber mindestens ist es Ex-Sowjetunion Länder, da geht man einfacher. Und Polen, Serbien, weil da braucht auch man kein Visum. Und nach Europa zu kommen, zum Beispiel in die Schweiz zu kommen, ist extrem schwierig, weil, also mit einem Schengen-Visum kommt man hierher, aber zum Bleiben dann ist dann nicht einfach.
Nicht so einfach. Im Text haben wir gehört, dass ein georgischer Dorfbewohner den jungen Russen gesagt hat, geh zurück und kämpf dort gegen Putin. Erfahren Sie ähnliche Reaktionen in der Schweiz auch als Russin? Ist es gerade nicht einfach oder hat man im Gegenteil viel Verständnis für Ihre spezielle Situation?
Ich spreche sehr offen darüber, über meine Position und wie ich mich engagiere und was ich mache. Ich glaube, das führt dazu, dass Leute eher unterstützend sind. Ich weiß, es gibt auch in der Schweiz sehr viele Putin-Versteher und ich glaube, es gibt Verschiedenes. Also ich sehe persönlich eher Unterstützung, auch von der politischen Seite auch. Als irgendwelche Hass oder Probleme oder was auch immer.
Das eine sind die Putin-Versteher, das andere sind die Russen in der Schweiz, die vielleicht nicht auf ihrer Seite sind. Ist die Diaspora gespalten? Sehen Sie die andere Seite der russischen Exilbevölkerung hier?
Ich sehe vor allem, dass bei also Leute, die zu uns kommen und uns anschließen, unserem Verein oder unserer Bewegung, da sind sehr, sehr wenig Leute eigentlich. Wir haben versucht, herauszufinden, wie viele Russinnen in der Schweiz wohnen. Es ist etwa 16.000 Menschen und wir sind etwa 300. Und ich frage mich, wo sind die Leute, ob sie einfach nicht wissen, dass es uns gibt, weil es noch sehr jung und die Bewegung einfach sehr jung. Oder es sind so viele Leute, die einfach apolitisch sind oder sie denken, sie sind apolitisch oder sie sind Leute, die tatsächlich die ganze Situation unterstützen. Ich habe keinen Kontakt einfach mit diesen Menschen. Und in der Schweiz, ich weiß, es gab Leute, die für 9. Mai, sehr wichtiges Datum für Russland, Aktionen organisiert haben, die sicher pro Putin sind. Und seitdem, ich weiß nicht, ob es Zusammenhang gibt, aber ich vermute schon, seitdem wir aktiv sind, sie sind ziemlich still geworden. Weiß nicht, ob es wirklich von uns geht, aber ich erzähle mir das.
Also Sie sagen, 60.000 Russen leben in der Schweiz. 16.000 und 300 sind in Ihrem Verein. Sie haben ganz am Anfang gesagt, Sie haben in der Finanzbranche gearbeitet und dann diese Ströme gesehen, die Sie davon abhielten, dort weiterzuarbeiten. Hat das was mit diesen Oligarchengeldern zu tun?
Ich bin froh, ich bin weg von dieser Situation. Vielleicht jetzt manchmal bereue ich, dass ich es nicht mehr einsehen kann und dann die Gelder, damit ich dann so ja, etwas damit machen kann. Aber ja, in der Schweiz ist es einfach auch, wenn dieses Thema ist für mich auch sehr schwierig ist, weil Schweiz hat sich die Sanktionen von der Europäischen Union eingeschlossen, aber macht eigentlich nicht viel. Im Sinne, man geht nicht mal Geld suchen von Putin-nahen Umgebung. Die Banken müssen das Geld melden. Es gibt nicht mal eine Taskforce zum Untersuchen und zu suchen, wo ist das Geld? Ist es eingefroren oder was passiert mit dem? Und das macht mich einfach wütend.
Sagen Sie das den Parlamentariern, wenn Sie das nächste Mal dort sind?
Haben wir schon gemacht. Wir waren am Tag, als die Abstimmung stattgefunden hat über diese Taskforce und die jetzt im Nationalrat ist durchgegangen, ist jetzt die Frage vom Stadtrat.
Ich möchte Ihnen, liebes Publikum, auch noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Vielleicht brennt Ihnen noch das eine oder andere unter den Nägeln. Seit über einem Jahr sind wir mit diesem Krieg beschäftigt, mehr oder weniger. Wer hat eine Frage an Polina Petuschkova?
Ich duze dich, weil ich dich ein bisschen kenne. Du hast am Anfang gesagt, du wirst es nicht, oder du hast dir überlegt, ja, was willst du alles sagen, weil es so viele wichtige Themen gibt. Mich nehme Wunder, was gibt es denn noch so für ein Thema, was du unbedingt hier noch hättest anschneiden wollen?
Ich glaube, für mich zwei wichtige Themen würde ich ansprechen. Einerseits ist, es ist oft die Frage, wieso gehen die Russen nicht auf die Straßen? Wieso machen sie nicht etwas? Wieso passiert das und das und das nicht? Und man vergisst einfach, dass dieser Krieg entstanden ist nicht nur von russischer Bevölkerungsseite, sondern was haben die westlichen Länder in dieser Zeit gemacht? Also zum Beispiel, wir haben jetzt vorher gerade gesprochen, dass 2012 ein Artikel in der Reportage war von Michael Schischkin über Putin und dann zwei Jahre später ist der Angriff in die Ukraine und Krimen und in Russland finden die Olympischen Spiele statt. Und was macht die ganze Welt? Die ganze Welt geht nach Russland und nimmt teil an diesen Spielen. Und diese Sache ist für mich wichtig, nicht zu vergessen. Und als nächster Schritt auch zu denken, was macht man, nachdem Putin weg ist oder nachdem der Krieg fertig ist, was wird die ganze westliche Welt machen und wie wird Russland unterstützen oder in Stich lassen? Was wird mit diesen Menschen passieren? Was passiert jetzt mit diesen Menschen, die Russland fliehen möchten? Und wie werden sie unterstützt? Weil die Unterstützung für die Menschen aus der Ukraine ist klar, ich finde es notwendig. Aber was passiert mit Menschen, die sagen, ich möchte nicht in den Krieg gehen und ich möchte Menschen nicht töten? Und die Antwort, die sie bekommen, ja, geh zurück und kämpfe da in deinem Land.
Ganz schwierige Themen. Hat sonst noch jemand gerade eine Frage? Der Artikel, den Polina Petuschkova angesprochen hat, ist dieser hier. Putin der Zweite, nannten wir die Reportage von Michael Schischkin, ein russisch-schweizer Schriftsteller. Und der Untertitel lautet: Für Moskaus Intellektuelle gibt es nach den Wahlen nur noch eins, fliehen und die Kinder retten. Und er hat dann ein paar Jahre später, das war noch vor dem Einmarsch auf der Krim, in einem Nachartikel dazu geschrieben, dass viele warten inbrünstig, dass Putin geht, aber dann kommt ein anderer und alles beginnt von vorne, wie schon immer. Egal mit welchen Worten man zaubert, Kommunismus, Kapitalismus, Orthodoxie oder Demokratie, alles läuft auf dasselbe hinaus, das Stück geht weiter und das gebeutelte Volk legt immer wieder die Zarenstiefel. Also ein Satz, der eben tragischerweise schon damals Gültigkeit hatte und immer wieder. Aber wie das Volk das Zarenstiefel leckt, diese Metapher, würde mich noch interessieren zum Schluss. Wie kann es sein, und ich weiß, ich bohre da immer wieder in der gleichen Wunde rein, aber wie kann es sein, dass man, ist es einfach das Staatsfernsehen, die Geschichte, das Elternhaus, die Familie, die keine Perspektiven haben, dass man dann einfach irgendwie froh ist, dass man da einen Chef hat und dem irgendwie folgt. In einem anderen Artikel habe ich gelesen, dass jemand, der wirklich auch ein Intellektueller, der ausgebildet war an der Uni und der dann mit 35 gesagt hat, ich habe immer gegen Putin gestimmt, ich finde das alles nicht gut, aber ich mache zu wenig. Ich bin irgendwie auch zu passiv gewesen. Können Sie das, dieses Gefühl irgendwie noch einfassen?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus der Bildung, aus der Erziehung, aus der Geschichte und dem Ganzen, was ich vorher schon gesagt habe, dass man nicht glaubt, dass man etwas machen kann, etwas verändern oder dass man so denken kann. Und bei mir, bei solchen Fragen kommt oft alles am Schluss in die Bildung einfach und Informationsfluss. Was bekommen Menschen für Informationen und ob sie Zugang zu Bildung haben? Und mittlerweile, dieser Verein, den ich mitgegründet habe, ich sehe auch ein bisschen als Erfahrungsquelle für die Menschen, die jetzt in der Schweiz sind, eventuell irgendwann zurück nach Russland gehen. Und sie haben jetzt die Möglichkeit zu lernen, wie man überhaupt einen Verein führt, wie trifft man sich mit der Politiker, was kann man besprechen, was kann man machen, was ist mit der Presse, was läuft da das Ganze? Wir sind etwa 300 Leute, die zu Demos kommen und aktiv sind, aber die aktivste, wir sind etwa 30 Leute, die versuchen dann Arbeitsgruppen zu organisieren und etwas machen. Und wir sind alle mit unterschiedlichem Hintergrund und Menschen, die damit nichts zu tun haben bis jetzt zum Beispiel. Und jetzt schon ein Jahr später, zwei Jahre später, man merkt, wir finden dann die Wege, wie man das Ganze funktionieren kann. Und das finde ich, ja, geht sehr, sehr viel in die Bildung und Information.
Haben Sie zum Schluss noch einen Wunsch an uns, was wir Schweizer, die einfach diesem Krieg machtlos und ohnmächtig zuschauen müssen, für Sie und für die Ukraine wird viel getan, aber was können wir für den Verein Schweiz-Russland mit Zukunft tun?
Ich würde sagen, gewöhnt euch nicht an das, was passiert in der Welt. Es ist, man hat am Anfang das Gefühl, ja, es waren am Anfang 40.000 Leute auf der Straße in Zürich bei der Demo letztes Jahr. Und jetzt kommen 2.500 zum einjährigen Jubiläum. Ich würde sagen, es ist wichtig, dass man es nicht vergisst, dass der Krieg geht und es ist nicht so weit weg, wie man denkt. Und für uns als Verein ist es wichtig, ich glaube, Informationen zu weiter verteilen und erzählen. Es gibt solche Vereine, es gibt solche Menschen. Und Leute aus Russland, die ihr trifft, zu ermutigen, eigene Stimme zu haben auch und das zu sagen, ich bin dagegen. Und Leute zu ermutigen auch, dass sie etwas machen können, auch mit kleinen Sachen. Auch wenn man das Gefühl hat, es bringt nichts, aber eigentlich ist es ein Tropf im Meer, aber Meer entsteht aus Tropfen.
Schöner hätte man das nicht zusammenfassen können. Polina Petuschkova, vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Danke.